das Schriftprinzip. Einige Zitate zuerst von Luther selbst, zitiert in diesem Buch. Hat jemand das hier? Von Schnabel? Du hieltst es vorhin, Matthias, ich hielt es vorhin in der Hand. Ja, gut. Also das ist Pflichtlektüre. Und Eckhard Schnabel, er zitiert in seinem Buch folgende Aussprüche Luthers: Die Heilige Schrift ist Gottes Wort geschrieben und in Buchstaben gebildet. Merkt ihr? Verbalinspiration. Geschrieben, in Buchstaben gebildet. Wort für Wort inspiriert. Dann, die Schrift hat noch nie geirrt. Irrtumslosigkeit der Schrift. Dann, der Heilige Geist spricht kein Wort vergeblich. Also jedes Wort ist von Gott eingegeben. Und kein Wort ist kraftlos, bedeutungslos. Der Heilige Geist spricht kein Wort vergeblich. Dann, die Schrift kann nicht lügen. Und dann, wer ein einzelnes Wort Gottes verachtet, der achtet kein einziges Wort groß. Und das war das Verständnis nicht nur Luthers und des lutherischen Zweiges der Reformation, das war auch das Verständnis dessen, was dann nachher zur reformierten Kirche wurde, das Verständnis von Johannes Calvin und das Verständnis von Heinrich Bullinger. Die Zürcher muss ich jetzt nicht mehr fragen. Also wenn ihr nicht wisst, wer Heinrich Bullinger ist, dann dürft ihr euch gehörig schämen. Aber ich frage euch, die Deutschen. Heinrich Bullinger? Ja?
Das ist auch der Nachfolger von Zwingli.
Ganz richtig. Heinrich Bullinger war Nachfolger. Und wir müssen sogar sagen, er war der schweizerischen Reformation wirklich den Grund legte und sie festigte. Wir werden ihn noch etwas näher kennenlernen. Und darum zitiere ich jetzt zuerst Johannes Calvin. Bevor wir weitergehen, muss zunächst noch einiges über die Autorität der Heiligen Schrift eingefügt werden. Diese Feststellungen sollen der Ehrfurcht vor der Schrift dienen und auch jeden Zweifel beseitigen. Ist es einmal anerkannt, dass es sich um Gottes eigenes Wort handelt, so wird keiner so vermessen, ja, geradezu des Menschenverstandes und gar alles menschlichen Sinnes beraubt sein, dass er dem, der da redet, den Glauben verweigern möchte. Es hat Gott gefallen, allein in der Schrift seine Wahrheit zu stetem Gedächtnis zu erhalten. Deshalb kann die Bibel nur dann den Gläubigen gegenüber volle Autorität erlangen, wenn sie gewiss wissen, dass sie vom Himmel herab zu ihnen kommt, als ob Gottes eigene Stimme hier lebendig vernommen würde. Also allein die Bibel und die Bibel ganz, denn die Bibel ist Gottes Wort. Dann Heinrich Bullinger, er verfasste das zweite helvetische Bekenntnis von 1566. Das war das Bekenntnis der reformierten Kirche der Schweiz ungefähr, ich glaube, bis 1912. Aber bis dann hatte die Bibelkritik schon so gefressen in der reformierten Kirche der Schweiz, dass man sagte, weg damit. Können nichts damit anfangen. Ja. Also Heinrich Bullinger, zweites helvetisches Bekenntnis. Wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften der heiligen Propheten und Apostel, also nur die, der Umfang, abgeschlossen. Nichts außerhalb, nichts Neues wird kommen, nur die kanonischen Schriften der heiligen Propheten und Apostel beider Testamente, das wahre Wort Gottes sind. Das Wort Gottes sind, nicht enthalten, sind. Und dass sie aus sich selbst heraus Kraft und Grund genug haben, ohne der Bestätigung durch Menschen zu bedürfen. Das ist das, was Luther so formulierte, dass die Schrift durch sich selbst ganz gewiss ist. Also auch Bullinger hat das so gesehen. Sie haben aus sich selbst heraus Kraft und Grund genug, ohne der Bestätigung durch Menschen zu bedürfen. Die Schrift hat göttliche Autorität. Weil sie eben Gottes Wort ist, hat sie göttliche Autorität. Sie ist für Gottes Volk die allein verbindliche Autorität. So spricht der Herr. Das ist die Formel, mit der die Apostel des Alten Testaments ihre Reden, die sie von Gott empfangen hatten, einleiteten. So spricht der Herr. Im Neuen Testament, wie lautet dort die Formel, mit der die Schreiber des Neuen Testaments sagen wollen, das ist Gottes Wort, was ich hier schreibe. Nicht von mir aus gedacht, nicht von mir aus den Fingern gesogen, die Lehre der Rechtfertigung aus dem Glauben, aus meinen eigenen Fingern gesogen. Und argumentiert Paulus, um zu sagen, das ist Gottes Wort. Wie?
Der Schöpfer sich selber, ich bin Apostel Jesu Christi.
Gut, jawohl, Apostel Jesu Christi. Das. Und dann, es waren ja auch Juden in Rom, die den Römerbrief lasen. Was musste er denen? Wie musste er denen beweisen, was ich euch hier lehre? Das ist Gottes Wahrheit.
Das, was die Schrift sagt?
Genau. Es steht geschrieben. Er beginnt sogar den ganzen Römerbrief so. Und das wird die Aufmerksamkeit der jüdischen Leser sofort gefangen. Das muss er aber beweisen. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Und wie geht es dann weiter? Dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Ha! Und Paulus beweist das. Das Evangelium, die Rechtfertigung aus dem Glauben, all das, wie geschrieben steht. Römer 1, 16 und 17, die könnt ihr alle auswendig, nämlich, vielleicht sollte man das aus Programm nehmen, besonders für die Predigerstudenten, dass sie auch Bibelverse auswendig lernen müssen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Denn, und jetzt kommt der Schriftbeweis, denn darin wird Gottes Gerechtigkeit offenbart, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die Juden, die wussten, wo das steht. Ja, natürlich. Die wussten das sofort. Habakuk 2. Also, das ist der Satz, mit dem die neutestamentlichen Schreiber sagen, das ist Gottes Wahrheit, nicht meine, nicht von mir erfunden. Es steht geschrieben. Und weil eben die Schrift Gottes Wort ist, so spricht der Herr, es steht geschrieben, Gottes Wort, darum hat die Schrift normative Autorität. Normative Autorität. Die Schrift setzt Norm. Und die Schrift allein hat diese Autorität, Norm absolut zu setzen. Das ist die Autorität, die, wie man lateinisch sagte, auch sagen kann, Norma normans, die Norm, welche normiert, ist ein Partizip, normans. Die normierende Norm ist Gottes Wort. Und die befähigt dann auch uns, Normen neu zu formulieren, zum Beispiel in Glaubensbekenntnissen. Aber kein Glaubensbekenntnis ist normierende Norm, sondern nur genormte Norm. Und durch wen und was genormt? Durch die Schrift. Ja. Also die Bibel allein hat diese normative Autorität, normsetzende Autorität. Dann hat aber die Schrift ist wirksam. Wo steht das, dass die Schrift wirksam ist?
Hebräer 4,12.
Ganz richtig, Hebräer 4,12, eine ganz wichtige Stelle. Als Beleg, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wirksam. Die Schrift hat also nicht nur normsetzende, normative Autorität, sondern auch kausative Autorität. Kausativ, was heißt das? Begründende Autorität. Oder verursachende Autorität. Verursachende Autorität. Die Schrift verursacht etwas. Gott redet nicht leer, sondern Gott redet so, dass sein Wort verursacht, was der Glaubende mit diesem Wort empfängt. Beispiel dafür? Dass die Schrift verursachende Autorität hat. Wie werden Menschen gläubig?
2. Korinther 4, er hat das durch das Evangelium in unseren Herzen Licht werden lassen.
Durch das Evangelium, ja. Woher kommt der Glaube? Es gibt einen kurzen Satz, wo das direkt gesagt wird. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und Predigt wovon? Und Predigt, was für eine Predigt? Wort Christi. Wo Christus, wo das Wort verkündigt wird. Und dieses Wort hat eben diese verursachende Autorität, in einem Herzen, wo kein Glaube ist, Glaube zu wirken. Oder wir denken an Johannes 5, Verse 24 und 25. Johannes 5, 24 und 25. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, wie geht's weiter? Hat ewiges Leben. Und wie geht's weiter? Und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Wer mein Wort hört und glaubt, dann passiert das. Es hat verursachende Autorität. Und dass sein Wort eben diese Autorität hat, hat der Herr einmal an einem Zeichen demonstriert. Eine zeichenhafte Handlung hat genau das demonstriert. Dass sein Wort genau das vermag. Welche zeichenhafte Handlung?
Auferweckung von Lazarus.
Bitte?
Auferweckung von Lazarus.
Ganz richtig. Da steht er, da ein Toter liegt im Grab und dann ruft er und sein Wort bewirkt, dass er herauskommt. Und genau so fährt Jesus fort in Johannes, nach Johannes 5, 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Und dann sagt er, die Stunde kommt und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden, leben. Und das gibt uns große Freimütigkeit, das gibt uns auch große Zuversicht, wenn wir mit Menschen das Wort Gottes, die Bibel, lesen. Dass dieses Wort eben diese wirkende, diese kausative, diese verursachende Autorität hat. Zu überführen, ihm zu zeigen, dass er ein Sünder ist, in ihm den Glauben zu wirken. Die Schrift ist wirksam. Dann kommt das, also wir hatten erstens, die Schrift hat göttliche Autorität, dann zwei Arten von Autorität, dann zweitens die Klarheit der Schrift. Die Schrift ist klar. Die Schrift ist viel klarer als die Sonne selbst, hat Luther gesagt, geschrieben. Natürlich sind in Gott Tiefen, in die der Mensch nicht eindringen kann. Dinge, die Gott nicht offenbart hat. Es gibt Dinge, die wissen wir nicht, weil sie Gott nicht offenbart hat. Aber was Gott offenbart hat, ist verstehbar. Das ist klar. Natürlich verstehen wir nicht die ganze Tragweite all dessen, was er offenbart. Aber die Aussagen selbst, sie sind verstehbar, sie sind verständlich. In verständlicher, klarer Sprache ausgesagt. In der Schrift ist Gott hervorgetreten. Und Luther nennt das, diese Klarheit, die äußere Klarheit. Es gibt auch eine innere Klarheit. Was meint er damit? Mit der inneren Klarheit meint er nicht irgendetwas, was nirgends geschrieben steht, sondern damit meint er, dass diese äußere Klarheit, dass sie durch das Wirken des Heiligen Geistes, die Worte, die klar sind, durch das Wirken des Heiligen Geistes, wirken sie dann in unserem Inneren die Überzeugung, es ist so. Es gibt eine innere Klarheit über Fragen, die kein Philosoph verstehen kann, die kein menschlicher Verstand sich zurechtlegen kann, dass der eine Gott drei ist. Aber wir lesen davon, Gottheit Christi, und sind davon überzeugt. Gottheit Gottes des Vaters, wir sind davon überzeugt. Gottheit des Heiligen Geistes, wir sind davon überzeugt. Und so schafft das Wort Gottes die Information, die ist klar, einfach, kann jeder verstehen, aber schafft auch diese innere Klarheit und Gewissheit, der eine Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das kann uns niemand aus den Köpfen reden. Es funktioniert nicht, die können versuchen, geht nicht. Das ist eben die innere Klarheit des Wortes Gottes. Und so schreibt Luther Folgendes in einer Antwort an eine Schrift von Erasmus von Rotterdam. Erasmus von Rotterdam hatte eine gegen Luther gerichtete Schrift verfasst. Also er hat nicht polemisch Luther angegriffen, aber er wusste, mit dieser Schrift treffe ich ein Kernanliegen Luthers. Und die Schrift hatte den Titel De Libero Arbitrio, vom freien Willen. Und in dieser Schrift sagt er, ja, die Frage, ob der Wille frei oder unfrei sei und wie viel der Mensch vermöge zum Heilen und wie viel nicht, das sind dunkle Fragen. Die Schrift ist dunkel. Ich zitiere Erasmus. Es gibt nämlich in der Heiligen Schrift gewisse unzugängliche Stellen, in die wir nach Gottes Willen nicht tief reindringen sollen und in denen, wenn wir trotzdem einzudringen versuchen, zunehmendes Dunkel uns umfängt. Ja, es gibt Tiefen in Gott, in die können wir nicht eindringen. Aber es gibt keine solchen unzugänglichen Stellen in der Heiligen Schrift. Hier hat ja Gott geredet. Da ist nichts verhüllt. Und darauf antwortet eben Luther in De Servo Arbitrio, also die Schrift des Erasmus, De Libero Arbitrio und die Antwort Luthers, De Servo Arbitrio. Also Luther ist ja immer, jeder Herausforderung kommt, schlägt sofort zurück. Vom unfreien Willen, sagt er dann sofort, ja. Also vom unfreien Willen. Er schreibt da an Erasmus, niemand bezweifelt, dass in Gott vieles verborgen ist, was wir nicht kennen. Die gottlosen Sophisten, deren Sprache auch du, Erasmus, hier redest, die haben verbreitet, dass in der Schrift einiges unverständlich und dunkel sei. Das ist Satans Gaukelspiel, mit dem er vom Lesen der Heiligen Schrift abgeschreckt und die Bibel verächtlich gemacht hat, um so seine Pest aus der Philosophie in der Kirche zur Herrschaft zu bringen. Nein, wenn Gott in der Bibel sein Heil offenbart und Gott hat sein Wort gegeben zum Heil der Menschen und darum muss dieses Wort für Menschen verstehbar sein, wenn er es sendet zum Heil der Menschen. Es ist verstehbar. Ich lese weiter, was Luther noch sagt. Es gibt eine zweifache Klarheit der Schrift. Eine äußerliche, im Dienst des Wortes gesetzte und eine andere, in der Erkenntnis des Herzens gelegene. Das sind eben diese Arten. Es gibt, man kann mit dem Kopf alles verstehen, aber es bleibt so lange für uns wirkungslos, als wir es nicht im Inneren durch Gottes Geist gelehrt dann auch erfassen. Und dann fortan festhalten. Es gibt eine zweifache Klarheit der Schrift, eine äußerliche, im Dienst des Wortes gesetzte und eine andere, in der Erkenntnis des Herzens gelegene. Wenn du von der inneren Klarheit sprichst, nimmt kein Mensch auch nur ein Jota in der Schrift wahr, wenn er nicht den Geist Gottes hat. Alle haben ein verfinstertes Herz, sodass sie, mögen sie auch alles, was in der Schrift steht, sagen und vorzubringen wissen, trotzdem nichts davon wahrnehmen oder wahrhaft erkenneten. Der Geist nämlich ist zum Verstehen der ganzen Schrift und auch nur irgendeines Teiles derselben erforderlich. Wenn du aber von der äußerlichen Klarheit sprichst, so bleibt ganz und gar nichts Dunkles und Zweideutiges übrig, sondern alles, was auch immer in der Schrift steht, ist durch das Wort ins gewisseste Licht gerückt und aller Welt öffentlich verkündigt. Ja, es hat seinen Grund. Warum sagen Menschen das? Ihr habt das sicher auch schon erlebt. Man trifft mit Menschen, redet, kommt dann ins Gespräch auch über die Bibel und dann kommen solche Ausdrücke wie, ja, die versteht ja sowieso niemand recht. Oder, ja, da ist so vieles widersprüchlich. Woher kommt das, diese reflexartige Reaktion?
Voreingenommenheit.
Voreingenommenheit. Und warum ist man voreingenommen?
Weil man das irgendwo gehört hat und das übernimmt man einfach.
Ja, und warum übernimmt man es? Warum übernimmt man es? Was man da so...
Es ist einfach.
Es ist einfach.
Widersacher.
Ja, der Widersacher, ja, steht dahinter. Aber es ist so, der Mensch will eben nicht vor die Entscheidung gestellt werden. Gott und du. Was ist dein Verhältnis? Wer bist du? Wer bist du vor Gott? Wer ist Gott dir gegenüber? Er will es nicht haben. Er will es nicht an sich heranlassen. Und er ahnt in der Bibel, ja, das sind solche Dinge, er will es nicht an sich heranlassen. Und das war der Grund, warum auch Erasmus so kam und sagte, ja, das ist zu viel, es ist zu dunkel. Weißt du, man kann es nie richtig sicher wissen. Die Klarheit der Schrift führt zur Erkenntnis des Menschen und seiner unauflöslichen Gebundenheit, entweder an Gott, den Erlöser, oder an Satan, den Verderber. Es gibt kein Drittes. So schreibt Heiko Obermann in seiner Luther-Biografie Luther, Mensch zwischen Gott und Teufel. Ich lese noch einmal, warum wir eben das klare Reden Gottes nicht haben wollen. Die Klarheit der Schrift führt zur Erkenntnis des Menschen und seiner unauflöslichen Gebundenheit, entweder an Gott, den Erlöser, oder an Satan, den Verderber. Das wollen wir von Natur nicht an uns heranlassen. Es ist uns unangenehm. Wir schrecken davor zurück. Wir scheuen uns davor. Das ist der Grund, aber das sollte uns nicht entmutigen. Wir beten weiter für die Leute und der Herr wirkt. Und manchmal werden die Leute mit einmal offen. Ist so schön, wenn man das erlebt. Beginnen sich hinzuhören, mal hinzuhören und ernst zu nehmen und darüber nachzudenken. Ja. Zum Wirken des Heiligen Geistes, das nötig ist, damit wir das, was uns Gott in aller Klarheit sagt, auch recht erfassen und dass es beginnt, als Wahrheit uns zu regieren. Dazu muss der Heilige Geist wirken. Zwei Stellen, zuerst aus 1. Korinther 2, Verse 12 und 14. 1. Korinther 2, Verse 12 und 14. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Alles, was uns Gott schenkt, in der Bibel hat er es uns gesagt, aber damit wir sie wirklich kennen, verinnerlichen können, zu einem Teil von uns machen können, ist das Wirken des Heiligen Geistes nötig. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Das Wort Gottes und Gottes Geist eingegeben, der natürliche Mensch kann die Information wahrnehmen, er versteht die Information, aber er kann es nicht erfassen, er kann es nicht annehmen, er will es nicht. Bis der Heilige Geist so an ihm wirkt, bis er glaubt und dann versteht er es und dann beginnt es ihn zu regieren. Dann Epheser 1, Verse 17 und 18. Epheser 1, Verse 17 und 18. Paulus betet für die Gläubigen in Ephesus, er betet für Gläubige. Und wir sollten das auch bedenken. Wir haben auch als wiedergeborene Menschen ständig das Wirken des Heiligen Geistes nötig. Beständig. Und Paulus betet wie folgt. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Wir können alles lesen über die Eigenschaften Gottes in der Bibel, sogar in der systematischen Theologie. Die Eigenschaften Gottes, alles im Kopf haben. Und es bleibt kraftlos und wirkungslos. Und darum sollten wir auch füreinander beten. Genau das beten. So beten, wie Paulus hier für die Epheser betete. Dass Gott durch seinen Geist uns Weisheit, Offenbarung, das heißt Erkenntnis von Gott selbst, wirkt, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und so weiter. Ja. Beten um das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Wort. Und so schreibt Luther im großen Katechismus im dritten Artikel, wo Gott das Wort nicht predigen lässt und im Herzen erweckt, dass man es fasst, da ist es verloren. Also es muss gepredigt werden. Es muss gepredigt werden, wo Gott das Wort Gottes nicht predigen lässt und dann im Herzen erweckt, dass man es fasst. Auch das muss geschehen, mit dem Wort, das Wirken des Geistes. Und dann erfasst man es im Herzen, im Innersten, sodass es anfängt, uns zu regieren, uns zu bewegen. Also das äußere Wort muss gehört werden und dann wird es durch den Geist im Herzen erweckt. Ja, weil die Schrift klar ist und weil Gottes Geist uns durch die Schrift lehrt, benötigen wir nicht ein Amt, wie die Glaubenskongregation der katholischen Kirche. So heißt das Lehramt der Kirche. Früher hieß sie die Heilige Inquisition. Hat keinen so guten Ruf. Und so ist das ein bisschen unverfänglicher Glaubenskongregation. Wir benötigen das nicht, dieses Lehramt der Kirche, welche angeblich allein die Bibel recht erklären könne. Im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde neu formuliert, die Aufgabe, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes, merkt ihr, das geschriebene oder überlieferte, beides heißt Wort Gottes. Das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes, das ist außerbiblische Tradition. Die Aufgabe, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut. Wo steht das geschrieben? Nirgends. Nirgends. Hat keinen Vers dafür. Man muss doch immer Schriftbeleg, sofort Schriftbeleg bringen. Hat einen Schriftbeleg, dass im Volk Gottes alle von Gott gelehrt sind. Jawohl, sehr gut. Kannst du gleich aufschlagen und uns vorlesen.
Es steht geschrieben in den Propheten, Johannes 6, 45, es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.
Ja, also Johannes 6, 45. Ja, einfach laut, dass alle hören. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und da haben wir noch so eine schöne Stelle, auch ein Zitat aus dem Alten Testament. Wird zitiert in Hebräer Kapitel 8. Wenn Gott diesen neuen Bund macht, dann wird niemand seinem Bruder sagen, er kenne Gott, denn sie werden alle mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Hebräer 8. Ja. Und da steht eben in der Bibel, und wenn man das in der Bibel sieht, dann merkt man, Lehrer nicht nötig. Ja.
Ja, du hast jetzt schon mehrfach Tradition erwähnt von der katholischen Kirche. Ja. Was beinhaltet diese Tradition alles? Die Apokryphen, die Dogmen und...
Ja, die Dogmen, alles. Alles, was die katholische Kirche an Lehraussagen hat aufschreiben und verbreiten lassen. Sie berufen sich dann auf verschiedene Kirchenväter, auf Theologen, auf all solche Aussprüche. Ja, das sind diese Traditionen. Also außerbiblische Quellen der Information. Dann, die Schrift legt sich selbst aus. zitiere noch einmal, wie Luther das formuliert in jener Schrift, sein Antwortschreiben auf die Bannandrohungsbulle. Da schreibt er also dem Papst, hat er diese Schrift an den Papst gerichtet. Dort sagt er von der Schrift, dass sie durch sich selbst ganz gewiss ist, ganz leicht zugänglich, ganz offen, ihr eigener Ausleger. Die Schrift ist ihr eigener Ausleger. Wir sagen es meistens nicht so, wir sagen meistens, die Bibel legt die Bibel aus oder die Schrift legt die Schrift aus. Ihr eigener Ausleger. Sui ipsius interpres. Ihr eigener Ausleger. Und das bedeutet, dass wir die Bibel eben durch die Bibel mit der Bibel verstehen und nicht wie ein Lehramt. Das heißt natürlich nicht, dass wir auch miteinander darüber sprechen. Du, wie verstehst du diese Stelle? Wir ringen dann darum. Und dass wir nicht lernen können von Lehrern der Heiligen Schrift. Aber wir müssen immer wissen, die Schrift legt die Schrift aus. Und alles, was wir hören und von anderen behauptet wird, müssen immer fragen, sagt das die Schrift so? Und wenn man eine Stelle herausnimmt und aus der ein massives Lehrgebäude aufbaut, ja, was sagt denn die Schrift dazu an anderen Stellen? Also wir sind da immer in der Schule am Lernen, dass das uns zur lebendigen Praxis wird, dass wir Schrift durch die Schrift allein erklären lassen. Und das bedeutet, das ergibt sich daraus, die Schrift ist vollständig und genügt. Wenn die Schrift genügt, um die Schrift auszulegen, dann ist außerhalb der Schrift nichts anderes mehr nötig. Und die Schrift ist damit eben auch vollständig. Es wird uns mit der Bibel alles gesagt, was Gott uns offenbaren wollte, was wir wissen müssen, um selig zu werden und um selig zu leben, in der Gemeinschaft der Heiligen zu leben. Alles wird uns gesagt, was wir wissen müssen. Es wird nichts dazukommen. Denn wenn es so wäre, dass die Schrift offen wäre, was wäre dann mit diesem Grundsatz, die Schrift legt die Schrift aus? Angenommen, wir müssen damit rechnen, ja, es könnte ja dieses Jahr oder nächstes Jahr, es könnten neue Offenbarungen kommen. Welchen Einfluss hätte das auf unsere Bibelauslegung und gerade auf das Prinzip, die Schrift wird durch die Schrift ausgelegt?
Die Bedeutung könnte sich ja wieder verändern.
Richtig, ganz richtig, die Bedeutung könnte sich verändern. Dann wäre unsere Gewissheit immer noch eine vorläufige. Soweit stimmt es bis heute, aber vielleicht kommt noch etwas anderes dazu. Und darum hat Gott dann mehrere Male seinem Volk gesagt, bei verschiedenen entscheidenden Offenbarungsphasen, dass man zu dem, was er sagt, nichts hinzutun darf. Und das letzte Buch der Bibel hat er versiegelt.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.